Hochdosierte Vitamine, die gerne auch mal intravenös gegeben werden, dafür gibt es keine Leitlinienempfehlung, insofern nicht machen. Wir müssen darauf achten, dass die Menschen möglichst wenig Gewicht verlieren, weil wir wissen, das Outcome ist schlechter. Sagen Sie es einfach, haben Sie den Mut, den Schnabel aufzumachen.
Männerkrebs, der Podcast mit Alexander Greiner.
Willkommen. Was tut man mit Krebs? Was hilft nicht? Und wie könnte es besser sein? Darum geht's in diesem Podcast. Bevor wir reinstarten, herzlichen Dank an Helmut. Er hat eine Support-Mitgliedschaft abgeschlossen und unterstützt nun die Arbeit an diesem Podcast. Danke dafür. Wenn du mit einer Krebsdiagnose lebst, kennst du das vielleicht. Du willst nicht nur abwarten, nicht nur die ÄrztInnen und Fachpersonal etwas machen lassen, du willst selbst etwas tun. Und ich gehe davon aus, dass du dann auch schon über komplementärmedizinische Behandlungen nachgedacht hast, also zusätzlich zur onkologischen Therapie. Vielleicht hast du schon über Nahrungsergänzungsmittel nachgedacht, über Antioxidantien, über pflanzliche Präparate oder du hast schon etwas ausprobiert und dich gefragt, ist das eigentlich sinnvoll als Ergänzung oder kann das vielleicht sogar schaden? Darüber spreche ich in dieser Folge mit Dr. Judith Bünzel. Wir reden über Arzt-Patienten-Kommunikation, Shared Decision-Making, Wechselwirkungen und die Abgrenzung zwischen Komplementär- und Alternativmedizin. Einen Auszug davon hast du bereits in Folge 37 über den Deutschen Krebskongress gehört. Nun hörst du das ganze Interview.
Mein Name ist Judith Bünzel. Ich bin Fachärztin für Innere Medizin, Hämatologie und Onkologie ist die offizielle Bezeichnung. Bin aber sozusagen als Onkologin hauptsächlich im Bereich Kopf-Hals-Tumore aktiv und betreue da bei uns am Uniklinikum in Göttingen die entsprechende Systemsprechstunde im Organtumorzentrum. Und bin selbst in der integrativen Onkologie verortet, bin für die Arbeitsgemeinschaft Prävention und integrative Onkologie aktiv, vor allen Dingen im Bereich der Komplementärmedizin und habe entsprechend über Kooperationen mit Jena oder München beispielsweise, haben wir Versorgungsforschungsthemen in diesem Bereich, die wir zusammen versuchen zu beackern in Kooperation mit der Selbsthilfe.
Jetzt begegnen mir einerseits im Podcast, andererseits aber auch in den Gruppen, die ich moderiere, Patientengruppen, sehr viele Männer, die gern aktiv etwas machen wollen, aktiv beitragen wollen bei der Therapie. Wie bewerten Sie denn Selbstmedikation und Eigeninitiative grundsätzlich aus onkologischer Sicht und wo verläuft da, würden Sie sagen, eine Grenze zwischen sinnvoller Mitgestaltung und eventuell einer riskanten Paralleltherapie?
Das, was ich aus der persönlichen Erfahrung weiß und auch das, was wir aus Studien wissen, ist, unsere Patienten gehen in der Regel, fahren in der Regel nicht alternativ zu uns, sondern die wollen selber was machen. Und grundsätzlich begrüßen wir es, wenn Menschen selbst aktiv werden möchten, weil wir das durchaus auch als Professionelle reflektieren können. Okay, das ist eine Situation, in der man komplett hilflos ist, aufgeschmissen ist. Und dann wird man, auch wenn es jetzt ein bisschen steil formuliert ist, man wird in dieses Korsett gepresst, das halt uns die Leitlinie als Behandlungspfad vorgibt, der natürlich evidenzbasiert ist und auch von dem wir wissen, das ist das beste Therapiekonzept für die Betroffenen. Aber man wird da reingepresst und muss sich dann an die Taktung dieses Systems halten und geht als eigener Mensch. Vielleicht im System wird man nicht so gesehen, was sind eigentlich meine Bedürfnisse oder fühlt sich da sehr hilflos und ist fremdgesteuert und steuert nicht selbst. Und da selber zu sagen, ich möchte selber aktiv werden, das ist eine große Ressource, auch bei der Krankheitsverarbeitung. Also grundsätzlich das Interesse, ich möchte was machen, finden wir total klasse, weil das heißt auch, wir haben ja unseren mündigen Betroffenen als Partner oder auch die Angehörigen dazu. Wir haben mündige Menschen, die mit uns in einen Dialog treten und das Ideal ist ja Shared Decision Making. Insofern, wenn ich selber Ideen entwickle, ist das erstmal was Gutes. Mhm. Da, wo es gefährlich werden kann, ist, je nachdem, was für eine Idee ich entwickle oder wenn ich nicht darüber rede. Weil meistens ist es so, unsere Erkrankten wissen ja, dass vielleicht auch wir als Professionelle eine Meinung haben oder bestimmte Reaktionsmuster hervorruft, wenn jemand sagt, okay, ich will jetzt aber noch meinetwegen zusätzlich etwas einnehmen. Und dann gibt's bei manchen Kollegen und Kolleginnen gehen halt die Warnglocken an und sagen, ja, bitte gar nicht machen, weil sonst machen sie einfach nicht, Punkt. Und dann wissen die Betroffenen, ja, dann sage ich dem das nicht und oder der das nicht und mache es trotzdem. Das heißt, wir haben dann eine große Informationslücke, was uns die Erkrankten nicht sagen. Damit wäre es sozusagen der erste. Das kann gefährlich sein, aber auch, weil wir es nicht wissen und dann Interaktion nicht abschätzen können.
Ein zentrales Thema sind hier Wechselwirkungen. Das bedeutet, zwei Substanzen beeinflussen sich gegenseitig. Zum Beispiel kann ein pflanzliches Präparat die Wirkung einer Krebstherapie verstärken oder abschwächen. Das führt Dr. Bünzel gleich mit einem Beispiel aus, betreffend Vitamin E bei Strahlentherapie.
Das heißt, wenn erster Aufruf an die Zuhörerschaft, wenn sie etwas zusätzlich machen wollen, ob es Vitamine sind, ob es Heilpflanzen sind, ob es traditionell chinesische Mischungen sind, sagen sie uns das. Es wird oft kommen, vielleicht nicht während der aktiven Behandlungsphase, weil wir vor allen Dingen im Bereich zum Beispiel traditionelle chinesische Medizin, was ja wirklich Rezepturen, komplexe Rezepturen sind, teilweise ist es gar nicht mit unserem Interaktionschecker, wenn wir sagen, okay, wir sind gewillt, uns darauf einzulassen, gar nicht schaffen, das alles durchzuchecken und durch die Polyinteraktion, also Mehrfachwechselwirkung nicht überblicken können. Das schaffen wir selbst mit KI noch nicht. Aber wenn es um Vitamine geht, die man vielleicht gar nicht so auf dem Schirm hat, ja Mensch, dann nehme ich halt mein Vitamin E. Tut mir halt gut, habe ich gelesen. Und wenn ich jetzt Vitamin E bei einem Kopf-Hals-Tumor-Patienten habe, ich habe ja gesagt, ich bin vorbelastet, und die kriegen gerade Bestrahlung, da haben wir Studiendaten, dass die schlechter abschneiden, dass da das Überleben schlechter ist, weil irgendwie die Strahlentherapie nicht mehr ganz so wirksam ist. Und das ist aber teilweise von Tumorart zu Tumorart unterschiedlich und das macht es verdammt komplex. Und deshalb ist der erste Aufruf, wir finden es gut als Professionelle, dass sie aktiv werden, weil das gibt ihnen Kontrolle zurück, das macht Selbstwirksamkeit und dann marschieren die Leute auch besser durch. Der zweite Aufruf, sagen sie uns, was sie treiben, damit wir das prüfen können, ob das passt oder ob es nicht passt, und dass wir dann gemeinsam sagen, das ist der Fahrplan, wie wir weitermachen können, oder das ist vielleicht auch die Zeit, wo sie, wenn sie etwas unbedingt nutzen möchten, das vielleicht nutzen soll und das vielleicht, wenn wir sagen, okay, jetzt ist gerade Chemotherapie, brauchen da vielleicht nicht, weil wir Angst haben, es gibt eine Interaktion. Das ist teilweise auch mit Medikamenten so, dass wir Medikamente absetzen und dann erst die Chemotherapie geben. Paradebeispiel Metrotrexat, da muss ich meinen Patienten immer und Patientinnen immer aufschreiben, bitte kein Magenschutz nehmen, bitte das Medikament, weil ich selber sozusagen achten muss als Ärztin. Und das ist so ähnlich auch bei Sachen, von denen man meint, ich tue mir doch was Gutes.
Sie haben jetzt chinesische Kräuter angesprochen, im Kontext pflanzliche Präparate und systemische, in Kombination mit systemischer Therapie. Da ist ja der Markt ziemlich groß und mir kommt vor, auch ein bisschen vielleicht zu schwach reguliert. Und für Betroffene ist dann oft auch Werbung oder klassische Werbeaussagen von evidenzbasierter Information schwer zu unterscheiden. Welche typischen Risiken bestehen da bei pflanzlichen Präparaten unter laufender Chemo, Immun- oder antihormoneller Therapie?
Das kann man so nicht typisch beantworten. Okay. Also das Problem ist, wenn Sie sagen, es kommt darauf an, wie Sie die Pflanze anwenden. Zogen wir es mal andersrum auf. Traditionell chinesische Medizin am liebsten nicht, während sie unter aktiver Therapie mit einer Substanz stehen. Weil ich habe Ihnen gesagt, es ist ein Gemisch. Wir überschauen diese ganzen Interaktionen nicht. Und es sind auch Mischungen, die teilweise sozusagen ja auch individuell angepasst werden und modifiziert werden. Was ist jetzt mit, ich würde jetzt einmal gerne mitnehmen in den Bereich, den ich ein bisschen besser kenne, nämlich traditionelle europäische Medizin, was so bei uns in Deutschland da ist, das werden Arzneipflanzen, werden sozusagen reguliert vom Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte oder auch durch die Europäische Arzneimittelagentur, die EMA, wird sozusagen eigentlich vorgegeben, was für eine Pflanze im Kontext wie ein Medikament, sozusagen bei welchen Gründen, also Indikationen darf ich das nutzen, Kamille zum Beispiel, Atemwegsinfekte oder leichte Bauchschmerzen wird da genau vorgegeben. In dem Kontext kannst du das als Arzneipflanze nutzen. Und da ist das also auch ein reguliertes Medikament. Und ich sage, das ist wie ein Medikament, wie Blutdruckmedikament. Das heißt, da gehe ich davon aus, es wirkt. Also nicht nur sanfte Medizin, sondern da ist eine Wirkung drin. Wir nehmen das ernst und dann hat das auch Nebenwirkungen oder Wechselwirkungen. Und dann, wenn man sagt, okay, wenn wir so eine Abstufung machen, was juckt mich am wenigsten als Ärztin? alles das, was sie einreiben können, bleibt ja, wird zu so wenigen Sachen über die, so kleinen Bruchteil über die Haut aufgenommen, dass mich das jetzt nicht so sehr stört und dass ich da keine Angst vor einer Wechselwirkung habe. Heißt also, wenn jemand sagt, ich habe zum Beispiel Nervenschmerzen und ich möchte jetzt das Arkonitöl ausprobieren oder ich möchte mit Rosmarinöl arbeiten oder bei Gelenkschmerzen mit Johanniskrautöl arbeiten, ja bitte, machen. Ja, das ist, da habe ich überhaupt eigentlich keine Angst, dass das irgendwie mit meiner Chemotherapie wechselwirkt. Bei Johanniskraut war dann, okay, man ist sensibler für Sonnenlicht. Ist vielleicht in Kombination, wenn man sowieso eine Chemo kriegt, die sensibler für Sonnenlicht macht, vielleicht dann nicht das Johanniskraut bei Nervenschmerzen, sondern Rosmarinöl. Also das sind dann schon, da merken Sie schon, da sind wir in individuellen Abwägungen drin. Alles, was ich gurgeln kann und wieder ausspucke, ja, Mai, ist doch auch in Ordnung. Ja, also wenn ich mit Salbeitee gurgle gegen Mund, Drachen, Schleimhautentzündung, wenn ich mit Kamillentee gurgle, das wieder ausspucke, ist in Ordnung. Und wenn wir jetzt sagen, okay, ich gurgle einen Becher Kamillentee und schluck das dann runter, dreimal täglich, das ist auch noch ein Bereich, das ist erstmal, was ja auch ein normaler Konsum teilweise ist, wenn wir einfach Bauchbeschwerden haben. Ich denke, da ist das überschaubar. Wenn ich jetzt eine Teeko mache mit 2 Liter jeden Tag, dann könnte es vielleicht was anderes sein. Ja, also wenn wir uns jetzt in dem Bereich, wo wir einen höheren Milligrammbereich bis grammweise Phytotherapeutika aufnehmen, da ist auch die Wahrscheinlichkeit größer, dass da was interagiert, was wechselwirkt. Oder wenn Sie, also das ist, es gibt ja auch pflanzliche Präparate, die kriegen wirklich in Pillenform angeboten. Wenn man zum Beispiel jetzt ganz andere Schublade Gingo-Tabletten nimmt, weil es die vielleicht bei Konzentrationsstörung, weil es die Durchblutung steigert, sozusagen Konzentrationsstörung, weil man nach vielleicht der Chemo- oder Strahlentherapie einfach das hat und sagt, ich möchte mir was Gutes tun. Ja, aber bitte nicht, wenn Sie noch eine Blutverdünner vielleicht wegen Vorhofflimmern nehmen, weil da wissen wir, dass das die Blutverdünner-Aktivität sozusagen überschießt und Sie ein erhöhtes Blutungsrisiko haben. Ja, also sozusagen, also sobald wir in der nennen wir es mal, topisch auftragen oder inhalieren mit Wasser, Kamille, Dampfbad, aber geht genauso gut mit uns selber, ja. Also, sobald wir sozusagen von dieser lokalen Anwendung hinausgehen, eher in das System Körper und das behandeln wie eine Blutdrucktablette, da muss man aufpassen.
Sie haben jetzt schon organisch übergeleitet zur nächsten Frage, Thema Nahrungsergänzungsmittel und Antioxidantien. Hier bestehen ja häufig Missverständnisse. Welche Situationen gibt es, in denen Supplemente medizinisch indiziert sind und vielleicht auch sogar sinnvoll sind? Und wann können hochdosierte Vitamine oder Antioxidantien ein Problem bereiten, wenn sie die Tumortherapie vielleicht negativ beeinflussen könnten?
Also hochdosierte Vitamine, die gerne auch mal intravenös gegeben werden, dafür gibt es keine Leitlinienempfehlung, insofern nicht machen. Das ist zumindest, ich kenne es Deutschland besser als Österreich. In Deutschland zahlt man das selber und da verdient derjenige, der es anbietet, was damit. Aber der Betroffene, der sich dazu entscheidet, hat davon bisher in Studien keinen belegten Benefit. Also das oft ist Vitamin C, was hochdosiert infundiert wird. Also ich sage meinen Leuten, die sollen es nicht machen. Es gibt noch, als großer Fallstrick wird manchmal Vitamin B17 beworben. Das sind eigentlich wilde Aprikosenkerne. Aber den Wirkstoff des Amygdalein könnte man auch theoretisch IV geben. Das ist eigentlich, es wird abgebaut zu Blausäure. Hilft in der Petrischale, hilft aber nicht dem Patienten, sondern man hat dann Blausäurevergiftung in der Notaufnahme im Zweifelsfall. Das bitte gar nicht machen. Das ist dann eher der Bereich, wo wir uns Richtung Scharlatanerie und gefährlich bewegen. Bei dem Vitamin C könnte man sagen, vielleicht kritisch zu beurteilende moralische Anreize desjenigen, der es anbietet, ist vorsichtig formuliert. Grundsätzlich wenn wir sagen, ich mache hauptsächlich konventionelle Medizin und nutze das andere ergänzend, ich gebe ein Supplement nur, wenn Mangel besteht. Ganz stumpf bin ich da. Das heißt, also wenn Mangel nachgewiesen ist, Vitamin D-Mangel, wenn der nachgewiesen ist, und das ist sehr wahrscheinlich, jeder 3 von 4 deutschen Personen haben einen Vitamin-D-Mangel, einfach weil wir halt in Mitteleuropa leben. Wenn der Vitamin-D-Mangel nachgewiesen ist, kann der auch substituiert werden. Das machen wir auch regelhaft bei unseren Erkrankten. Wenn Selen- oder Zinkmangel nachgewiesen ist, kann man das auch sozusagen substituieren. Und dann wissen wir bei Selen, Zink, dass zum Beispiel auch teilweise Schleimhautverträglichkeit unter Strahlentherapie ein bisschen besser ist. Ja, da gibt's sozusagen vorsichtige Leitlinien, wo man sagt, okay, wenn Mangel besteht, Selen-Zink, kann man drüber nachdenken. Leitlinie, über die ich die ganze Zeit rede, S3-Leitlinie, Komplementärmedizin bei onkologischen PatientInnen.
Die verlinke ich dann.
Genau, ich hoffe, die Patientenversion ist online gegangen. Ich bin mir nicht ganz sicher. Ansonsten ist es dann ist gut, weil es gibt die für die Professionellen, das ist ein Monstrum mit mehr als 500 Seiten, wo man am besten mit der Suchfunktion zurechtkommt. Ja, alles andere, wenn man sich normal ernährt, muss man nicht substituieren. Da verdienen andere Menschen Geld mit. Natürlich bei dem Publikum, wenn wir Menschen haben, die sagen, ich ernähre mich vegan oder ich habe durch meinetwegen Tumorchirurgie fehlt mir ein Stück Magen-Darm-Trakt, wo zum Beispiel Vitamin B12 resorbiert wird, oder ich ernähre mich vegan. Klar, da muss man Vitamin B12 regelhaft substituieren. Überhaupt kein Thema, aber ansonsten normal essen, das, was geht und das, was Spaß macht. Mhm.
Und der Nachweis sollte aber dann, nehme ich an,
im Blut
im Labor
werden.
Ja, mit ärztlicher Kontrolle?
Ja,
okay. Weil die nicht irgendwelche so im Internet bestellbare Tests?
Nein, keine Selbstzahlertests, sondern nehmen Sie bitte die Labore, die auch die entsprechenden Referenzwerte rausgeben und zumindest kein intrinsisches Interesse haben, Ihnen als Betroffene oder Angehörige noch extra was zu bezahlen. Geld an Ihnen zu verdienen. Also klar, im Zweifelsfall ist es eine Zusatzleistung, die ich selber bezahle, wenn ich zu meinem Hausarzt, Ärztin gehe oder zu meiner Onkologin, Onkologen. Aber die haben kein intrinsisches Interesse, mir dann noch irgendwas anderes anzudrehen. Unterstelle ich jetzt mal den KollegInnen.
Welche Wechselwirkungen sind denn Ihnen aus der Praxis bekannt? Weil viele Präparate werden ja nicht aktiv, oder oft kommt es vor, dass die, Sie haben es vorhin angesprochen, in der ersten Antwort, dass Patienten dann die Präparate, die sie einnehmen, vorenthalten und nicht kommunizieren. Wie häufig erleben Sie es, dass klinisch relevante Wechselwirkungen auftreten?
Das wissen wir ja halt nicht, weil die Leute uns das nicht sagen. Also wir können es...
Das heißt, Sie
merken... Wir kriegen das ja nicht mit. Also wenn mit mir jemand...
Okay.
Ich habe ja gesagt, wir haben eine Kommunikationslücke.
Das heißt, auch die Wechselwirkungen bekommen Sie dann nicht mit?
Nee. Da passiert dann irgendwas. Aber wenn jemand blutet unter einer Therapie, der auch einen Blutverdünner nimmt, dann kann das sein, weil die Blutplättchen zu niedrig sind. Dann sage ich, okay, die Chemo war schuld. Oder weil vielleicht der Rest ein bisschen oder die normalen Gerinnungswerte ein bisschen derangiert. Dann sagen wir, okay, vielleicht hat der Tumor da irgendwas mitgespielt, wenn es noch jemand ist, der gerade eine aktive Tumorerkrankung hatte. Weil wir wissen, Tumore können einerseits eher einen Blutgerinnsel machen, eine Thrombose, aber auch, es gibt auch Varianten, da kann man eher bluten. Das heißt, Sie haben dann ein Ereignis und können das aber nicht zuordnen, wenn Ihnen ein Stück der Anamnese fehlt. Und das Nächste ist ja, ich schaffe es ja auch, also wir sagen, ich warne jetzt vor Interaktion von pflanzlichen Produkten, aber auch die ganz, wir machen ja, das nennt man Polypharmazie. Die meisten der Betroffenen haben ja mehr als 3 Tabletten, die sie einnehmen. Das ist per Definition also schon Polypharmazie, mehrere. Polyphil ist schon sozusagen viel Tabletterei, und wer sagt denn nicht, dass sich der 2 vielleicht die Tablette mit der Pflanze trifft und irgendwas macht? Das kann auch der Interaktionschecker. Ich kann die immer nur einzeln prüfen und kenne dann so ein paar Beispiele, ne? Gingo plus Blutverdünner schlecht. Okay. Deshalb sind da auch die Kollegen aus der Anästhesie von der OP zum Beispiel und die im Screening oder die Operateure sind da auf Zack. Aber wenn man uns das nicht sagt, kann ich das nicht zuordnen, weil es zu viele biologisches Produkt der Mensch, kann ich nicht reingucken. Und jeder ist auch ein bisschen anders gestrickt. Manche bluten vielleicht auch früher, weil sie zum Beispiel noch was aus der Familie im Gepäck mit haben, was wir bis dahin nicht wussten. Also zu kompliziert, wenn wir nur auf Bluten gucken.
Wenn ich jetzt als betroffener Mann eben Vorbehalte habe, das vielleicht mit meiner Onkologin, mit einem Onkologen zu besprechen, wäre es eine Möglichkeit, meinen Apotheker, die Apothekerin zu fragen?
Die sind gut auf Zack. Also tatsächlich haben die, also ich kann online die Datenbanken anzapfen, aber die Kollegen aus der Apotheke sind darin geschulter tatsächlich. Und das, was zum Beispiel, auch wenn wir jetzt bei pflanzlichen Präparaten bleiben, das ist ja frei verkäuflich und geht ja auch als Arzneiprodukt over the counter in der Apotheke. Entsprechend sind die auch, kennen die auch die Fallstricke besser, weil die einfach nochmal bei der sind halt Pharmazeuten, ja, die haben Pharmazie studiert und sind sozusagen da die Spezialisten. Insofern ist es ein sehr guter Tipp, den wir jetzt einfach so aufnehmen, dass die können das wahrscheinlich sogar besser als ich. In meinem Alltag, doch, ist jetzt... Da kann man sich gut die andere Profession noch mit dazu holen.
Okay. Eine häufige Begriffsverwirrung gibt es ja bei, Sie haben gesagt, integrative Onkologie, Komplementärmedizin, Alternativmedizin. Da variieren die, genau. Sie sagen das, welche Unschärfe müssen wir da wirklich präzise auseinanderhalten?
Der Witz ist, dass man, ich habe einen Workshop vor, glaube ich, 2 Jahren mitgemacht. Da wurden so für eine Woche verschiedene Disziplinen in den Raum gesteckt, also Ethiker, Philosophen, und ich war dann die Quotenärztin. Und dann haben wir uns versucht, auf eine Definition für komplementäre und alternative Medizin. Hat nicht funktioniert. Und das, was wir tatsächlich, ich glaube, das, was man, wenn wir jetzt anfangen wollen, erstmal integrative Onkologie ist tatsächlich ein feststehender Begriff, wo es auch eine Definition gibt, dass wir sagen, das ist sozusagen, wir möchten neben dem, wo ich gesagt habe, wir haben unseren Pfad, der von der Leitlinie sozusagen als Handlungspfad vorgegeben ist, den klappern wir ab. Dazu gibt es ja noch Sachen, die mit reinspielen, wie zum Beispiel Ernährung. Also wir müssen darauf achten, dass die Menschen nicht möglichst wenig Gewicht verlieren, weil wir wissen, das Outcome ist schlechter, wenn sie eine Tumorkarexie, also eine ungekontrollierten Gewichtsverlust haben. Wir wissen, die Patienten haben bei gleicher Therapie schlechtere Überlebenschancen. Naja, also diese, das ist nicht das Wellness-Paket, sondern das ist das, was wir auch brauchen, um Patienten gut zu führen. Das ist so integrative Onkologie. Also, was ist mit Ernährung? Was ist mit Bewegung? Wo kommt die Rehabilitation dabei? Wo ist die Spiritualität, die ja vielleicht auch, was macht das mit mir? Was macht das mit meiner Identität? Ja, da gehört auch Komplementärmedizin, ist auch ein Teil davon, aber ist genau, wir hatten den Sport, wir haben ganz viel Kommunikation, ganz viel Psycho-Onkologie verarbeite ich. Also das Drumherum-Paket, was wir auch brauchen, was Gott sei Dank auch ja immer relevanter auch bei Zertifizierungsprozessen ist, das gehört mit dazu. Und die Betroffenen, die ja auch eine Stimme haben. Das ist so, das lässt sich zumindest, so, glaube ich, als Konzept so am besten greifen. Komplementäre Medizin an sich ist tatsächlich so, wie wir es bei uns in der AG Prio verstehen oder auch eigentlich die Leitlinie ist, das ist evidenzbasiert ergänzend zur konventionellen Medizin. Konventionelle Medizin finde ich besser als Schulmedizin, weil es sozusagen also ergänzt zum Mainstream, der, wo wir gesagt haben, darum haben wir uns drauf geeinigt, das ist unser Behandlungspfad. Also das heißt on top zu unserem Standard. Die Komplementärmedizin als Angebot, was man ausprobieren kann oder was manchmal auch eine gute Ergänzung ist, wenn man sagt, vielleicht reicht das noch nicht, vielleicht brauche ich noch ein bisschen was, was vielleicht mir hilft. Und wenn der Patient die Patientin es dann noch selber machen kann, selbst wirksam wird, umso besser. Alternativmedizin wird schwierig, weil manchmal wird platt behauptet, die Leute machen das als Alternative zu der konventionellen Medizin. Das stimmt bei onkologischen PatientInnen aber eigentlich nicht. Die fahren entweder zweigleisig, die gehen meinetwegen zum Heilpraktiker, der Heilpraktikerin und gehen aber auch zu ihrem Onkologen, Onkologin. Und das ist dann so, okay. Ja, und dann, aber die machen trotzdem unser normales Programm mit und holen sich vielleicht da bei den Kollegen der Anthroposophie noch zusätzliche Ressourcen. Okay, ist ja erstmal okay, ja. Und also das heißt, da wird schon schwammig. Ist Anthroposophie ist ein Medizinsystem, wie werten wir das? Da streiten wir uns auch in der Leitlinie. Also das ist, Sie merken schon, kann ich schlecht abgrenzen. Dann ist bei Alternativmedizin Sachen, die vielleicht als Alternativmedizin verschrien sind. Nämlich wenn ich zu jemandem gehe, der sagt, du, ich mache Aderlass, danach geht's dir super. Ja, das wird angeboten als alternatives Angebot. Ja, da ist das, gibt's keine Indikation für, keine evidenzbasierte. Da ist das Alternativmedizin, der Aderlass. Bei einer Blutkrebserkrankung, nämlich der Polycythemia vera, da baut man zu viele rote Blutkörperchen. Die behandeln wir zwar auch medikamentös, aber ein Teil erstmal um die Masse an roten Blutkörperchen, die vielleicht zu viel sind, vielleicht die Gefäße verstopfen, da machen wir auch einen Aderlass, weil so werden wir das Blut los. Oder wenn Patienten Eisenüberladung haben, kann man auch einen Aderlass machen, das Eisen ist dann weg, weil das rote Blut ist, die roten Blutkörperchen sind weg. Da wird schon. Das heißt eigentlich, der Kontext ist das, was wir sagen, okay, das ist Komplementärmedizin oder das ist jetzt totaler, wahrscheinlich gibt es dafür Schläge, Hokuspokus, wenn man es etwas überspitzt formuliert, für den es keine Evidenz gibt und der vielleicht am Ende noch schadet. Aderlass bei jemand, der unter Tumortherapie ist, wenn es nicht gerade, was ich Ihnen erzählt habe, was halt die konventionelle Schulmedizin damit macht, nee, weil die ja sowieso meistens oft schon Probleme mit der Blutbildung haben. Das ist gefährlich. Ich hoffe, ich habe so ein bisschen versucht.
War sehr präzise, dass es so schwierig ist, abzugrenzen.
Ja. Okay.
Was sollte denn jeder onkologische Patient seiner Ärztin oder seinem Arzt konkret sagen, bevor er ein freiverkäufliches Präparat einnimmt?
Sagen Sie uns, was Sie nehmen. sagen Sie es einfach. Haben Sie den Mut, den Schnabel aufzumachen. Und wenn dann, und dann drüber reden, warum, hoffentlich auf jemanden stoßen. Ich meine, da müssen wir uns ja auch an der eigenen Nase packen. Warum erzählen die Menschen uns das nicht? Ne? Aber, und dann einfach kurz, okay, hast du da irgendwelche Bedenken, Doc? Und wenn das nicht ist, gut, ich habe es jetzt einmal kommuniziert und dass wir es einfach auf dem Schirm haben oder dass es auch im Medikamentenplan mit abgedeckt wird. Dass im Zweifelsfall, wenn eine Tumor-OP ansteht, der Anästhesist sieht oder der Operateur sieht, oh, da nimmt jemand Ginkgo, den müssen wir aber halt ein bisschen vorher absetzen, damit es nicht zu sehr blutet.
Abschließend gibt es noch etwas, das ich nicht gefragt habe, wo Sie sagen, das ist unbedingt noch wichtig, mit aufzunehmen?
Ich denke, das geht bei uns in unserem System oft ein bisschen unter, dass wir für sowas, integrative Onkologie und das jetzt auch noch on top, dass wir manchmal nicht spiegeln können, dass wir das auch tatsächlich als professionell reflektieren, dass unsere Menschen da Bedürfnisse haben, die wir betreuen, dass wir auch wissen, dass sie unserem System ausgeliefert sind und dass wir manchmal aber genauso dem System ausgeliefert sind und mit diesem System manchmal nur begrenzte Ressourcen haben und manchmal vielleicht den Leuten nicht gerecht werden können und dass wir trotzdem im Gespräch bleiben müssen und reden. Also es ist, wenn ich Aufklärung mache, die Zusammenfassung ist auch bei normaler Chemotherapie oder bei Immuntherapie, wo ja wirklich ein ganzer Blumenstrauß passieren kann oder halt nicht und man kann es nicht vorhersehen. Wenn irgendwas komisch ist, sagen Sie es mir und zusammen sortieren wir dann ein, ob das relevant ist oder nicht. Und wir schätzen die Vertrauensbasis mit unseren Menschen, die wir betreuen.
Frau Dr. Bünzel, vielen Dank für das Gespräch.
Ja.
Dr. Bünzel sagt, wir sollen den Schnabel aufmachen. Ja, das unterstütze ich sehr. Ich weiß aber auch, wie schwierig es manchmal ist. Dennoch, meine Erfahrung ist, die meisten ÄrztInnen reagieren deutlich offener als gedacht, wenn ich meine Fragen unaufgeregt und konkret anspreche. Das berichten mir auch die Männer in meinen Gruppen. Aber ja, es gibt auch besonders schwierige Gesprächssituationen, in denen du dich vielleicht als Patient nicht gehört fühlst. Da kann es manchmal sein, genau das möglichst ruhig und sachlich anzusprechen. Denn schließlich geht es in solch einem Gespräch ja immer darum, Risiken gut einzuschätzen. Und es ist also medizinisch sinnvoll, wenn der Informationsaustausch mit ÄrztInnen klappt. Gefällt dir der Männerkrebs-Podcast? Dann bewerte ihn mit ein paar Sternen in der App, in der du ihn gerade hörst und abonniere ihn. Das hilft anderen, ihn schneller zu finden und teile ihn mit jenen, denen er helfen könnte. Wenn du den Podcast wichtig findest, unterstütze die Arbeit daran. Mit einer Support-Mitgliedschaft hilfst du mir, regelmäßig neue Folgen zu produzieren. Zu jeder neuen Folge bekommst du ein E-Mail mit Hintergrundinfos. Außerdem kannst du auf das ganze Newsletter-Archiv zugreifen. Wenn du dir keine regelmäßige Unterstützung leisten kannst oder willst, freue ich mich auch über einmalige Spenden für den Podcast. Die Links findest du in den Shownotes. Alles Schöne dir. Bis in 2 Wochen. Die dieses Podcasts ersetzen keine ärztliche Beratung oder Behandlung. Kläre gesundheitliche Fragen immer mit deinem ärztlichen Team.